Wir kommen jetzt zu dem Teil, wo wir auch empfangen dürfen vom Wort Gottes her. Und mir ist das eine besondere Ehre, dass ich einen Mann euch vorstellen darf, zu dem ich immer aufsehen darf, weil er so lang ist. Nein, ich schaue auch zu ihm auf als ein Bruder und als ein, nee, nicht nur ein Kollege, das ist mehr. Seit ich dich kenne, Kai, verbindet mich eine ganze Menge von Herz zu Herz. Und deswegen, sage ich mal, ist es mir nicht schwer gefallen zu sagen, komm, teil von dem Reichtum aus, den Gott dir anvertraut hat. Und ich bin neugierig, weil, begierig auch, weil ich gesegnet werden will durch das, was Gott dir anvertraut hat. Sei herzlich willkommen, wenn du jetzt das Wort austeilst. Guck, sie sehen noch ganz lieb aus. Die Steine lassen wir draußen, komm nach vorne und teile uns die Güte Gottes aus. Herzlich willkommen in unserer Mitte. Nö, du kannst hier oben kommen, dann sehen auch die, ja, wenn du zwischendurch mal wandern willst, sei dir gestattet. Ja.
Danke, Paul.
Herr Jesus, so bete ich, dass du jetzt auch mit deiner Weisheit auf Kai kommst und ihn einfach segnest und berührst und hilf uns beim rechten Hinhören. Amen.
Amen. Danke, lieber Paul. Ja, eine Sache verbindet uns ganz besonders. Das ist, wir haben eine ganze Weile im Siegerland gewohnt, also meine Familie und ich, und Paul kommt ja von dort. Und als wir das mal festgestellt haben, da war das Hallo groß und der Bann ist gebrochen, genau. Also schön. Ja, einige von euch kennen mich ja schon, haben mich schon mal gesehen in anderen Zusammenhängen. Vielleicht stelle ich mich einfach noch mal ganz kurz vor, damit ihr wisst, wer ich bin, wo ich herkomme und was ich so mache. Paul hat schon gesagt, ich bin sozusagen ein Kollege, ich bin Pastor in der Christusgemeinde in Hohenschönhausen. Das ist eine Gemeinde im Ostteil der Stadt, ganz in der Nähe von der Stasi, sogenannten Stasi-Gedenkstätte. Und wir bauen dort seit über 25 Jahren Gemeinde. Wir haben ein Sozialwerk dort gegründet, wo wir uns auch um alkoholkranke Männer und Frauen kümmern. Wir machen eine Arbeit unter Kindern dort, die dort im Kiez leben und wohnen. Und haben auch ein Familienzentrum, betreuen auch straffällig gewordene Männer und Frauen in unseren Räumen. Also wir sind da recht breit aufgestellt. Unsere Gemeinde ist in einem, ja, in einem ehemaligen Restaurant, das ist die Clubgaststätte Kiew. Und wir haben das umgebaut zu einem Gemeindezentrum, Sozialwerk, und sind eben an diesem Ort dort seit etwa 12 Jahren, aber die Gemeinde existiert seit 25 Jahren, wurde schon vor der Wende gegründet, nicht von mir, aber von Leuten, die das auf dem Herzen hatten, haben als Hauskirche, Wohnzimmergemeinde gestartet. Noch ein paar Worte zu mir. Ich bin, wie gesagt, Pastor in der Christusgemeinde, auch schon seit vielen, vielen Jahren. Und wir haben dort ein gutes Team von Ältesten und weiteren Pastoren. Herzliche Grüße von der Gemeindeleitung und von den Geschwistern. Und meine liebe Frau kann heute leider nicht hier sein. Die ist heute in unserem Gottesdienst, weil wir heute einen Jugendgottesdienst haben. Also da gestaltet unsere Jugend den gesamten Gottesdienst. Und meine Frau ist verantwortlich für den Lobpreis und hat die Jugendlichen da trainiert, deswegen will sie heute unbedingt da sein, um zu schauen, wie sie das denn machen und die Jugendlichen anzufeuern und ihnen da einfach so ein bisschen den Rücken zu stärken. Also herzliche Grüße auch von meiner Frau. Ich habe 2 Söhne, einen 17-jährigen Sohn, ein besonderes Kind, der hat eine körperliche und geistige Behinderung. Der ist aber, Paul, du kennst ihn, ein echter Sonnenschein, der liebt den Herrn, liebt Lobpreis, liebt Anbetung, liebt es, in geistlicher Atmosphäre zu sein. Das ist schön, dass er in der Gemeinde ein Zuhause gefunden hat. Und mein älterer Sohn, der ist 19, der ist in Ghana in Afrika und ist dort in einem sozialmissionarischen Projekt momentan tätig, in einem Kinderheim, unterrichtet dort in der Schule, kümmert sich um Waisenkinder und macht auch verschiedene praktische Arbeiten dort. Und ist also sehr weit von uns entfernt. Ja, soweit zu mir. Mich bewegt seit geraumer Zeit etwas aus dem Wort Gottes, was auch sehr eng und sehr stark verknüpft ist mit unserer Situation, die wir so erleben. Wir haben gerade schon Fürbitte getan für die politische Situation, für die Situation in der Welt draußen. Viele Dinge gibt es, die uns bedrücken, Dinge, die wenig erfreulich sind. Wenn du die Zeitung aufschlägst, wenn du dir die Nachrichten anschaust, dann kann man schnell dazu kommen, dass einen eine Art von Bedrückung und Depression überfällt. Es stehen in meiner Zeitung zumindest wenig positive Dinge drin. Manchmal irgendwo zwischen den Zeilen, aber viele Dinge finden wir, die bedrückend sind, die bedrohlich sind und die manchmal sehr fern von uns sind, weil sie in anderen Nationen, in anderen Ländern stattfinden, aber auch andere Dinge, die uns sehr nah sind und die uns sehr wohl persönlich auch betreffen. Und mich bewegt ein Wort schon seit Anfang des Jahres, das ich euch heute auch vorlegen möchte, von dem ich glaube, dass der Herr uns ganz grundsätzlich ermutigen möchte. Ich glaube, er möchte dieses Wort benutzen, um etwas in deinem Herzen zu verändern, um etwas in deinem Herzen zu modellieren, etwas in deinem Herzen festzumachen, dass du feststehen kannst. Es ist ein Wort aus Psalm 27, wohlbekannter Psalm. Viele von euch werden den Psalm kennen, vielleicht sogar auswendig. Ich werde heute über die Verse 1 bis 5 sprechen und ich lese euch das einfach mal vor, was dort steht. Psalm 27, ab Vers 1. Der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Zuflucht, vor wem sollte ich erschrecken? Wenn Übeltäter mir nahen, mein Fleisch zu fressen, meine Bedränger und meine Feinde, so sind sie es, die straucheln und fallen. Wenn sich ein Heer gegen mich lagert, so fürchtet sich mein Herz nicht. Wenn sich auch Krieg gegen mich erhebt, trotzdem bin ich vertrauensvoll. Bis hierhin erstmal, ich werde im Anschluss noch einige Verse weiterlesen, aber erstmal bis hierhin. Wir finden hier so einen, sag mal, fast klassischen Psalm von David. David war ja ein Mensch, der in ganz unterschiedlichen Lebenslagen Psalmen geschrieben hat, der sich in unterschiedlichen Lebenslagen direkt an Gott gewendet hat. Ihr kennt die Psalmen von David, er hat in verschiedenen Situationen geschrieben. Wenn es ihm gut ging, dann hat er Gott gelobt, hat er ihn Gott gepriesen, hat ihn angebetet. Er hat Situationen in seinem Leben gehabt, wo es ihm nicht so gut ging, wo er Gott sein Leid geklagt hat, wo er Gott um Hilfe angefleht hat. Er hat aus den, sag mal, den tiefsten Gruben seines Lebens zu Gott gerufen. Wir finden Klagepsalmen, wir finden Psalmen der Bitte und auch der Fürbitte. Und wir sehen, David war jemand, der in ganz unterschiedlichen Lebenslagen etwas Gott gegenüber aufgeschrieben hat und formuliert hat. Und wenn wir diesen Psalm hier so lesen, dann ist irgendwie klar, ja, David hat sich wieder in einer sehr schwierigen Situation befunden. Er hat diesen Psalm nicht einfach nur so geschrieben, sondern er hat ihn aus einer bestimmten Situation herausgeschrieben. Wenn du dir einige Psalmen weiter vorne den Zusammenhang anschaust, manchmal findet man ja Überschriften über den Psalmen. Und im Psalm 18 zum Beispiel, da finden wir so einen Hinweis, da dankt er Gott dafür, dass er ihn aus der Hand der Feinde und aus der Hand Sauls errettet und befreit hat. Und ich denke, vielleicht hat er diesen Psalm in einem ganz ähnlichen Setting geschrieben, vielleicht in derselben Situation, wo Feinde sich gegen ihn gelagert haben. Und vielleicht war das auch eine Situation, wo er vor Saul fliehen musste, wo er verfolgt worden war. Mit Sicherheit so etwas in dieser Art. Und das Schöne ist, ihr Lieben, und doch das haben wir heute Morgen schon im Gottesdienst getan, das fand ich so gut, wir haben Gott bereits gelobt, auch David fängt damit an. Er fängt nicht an, Gott seine Not, sein Leid zu klagen, sondern er fängt damit an und sagt, der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Zuflucht, vor wem sollte ich mich erschrecken? Also offensichtlich hatte David, wie ich gerade gesagt hatte, einen Grund, sich zu fürchten und auch einen Grund, erschrocken zu sein, einen Grund, sich zu erschrecken, ängstlich zu sein. Aber er beginnt damit als allererstes, dass er sagt, Gott ist mein Licht und mein Heil und meines Lebens Zuflucht. Er fängt nicht mit den negativen Dingen an, sondern er beginnt damit und sagt, wer Gott ist und was Gott für ihn ist. Er bekennt, dass Gott über all seinen Feinden und Verfolgern steht. Er sagt, Gott ist höher als all das, was mir begegnen kann. All das, was gegen mich steht, höher als alle Menschen, die gegen mich sind. Er setzte sozusagen einen geistlichen Rahmen, in dem er sagt, so ist Gott. Das ist die Wahrheit, das ist Tatsache. Ich muss mich nicht fürchten, ich muss mich nicht erschrecken, egal wie die Situation um mich herum aussieht. Er hat sozusagen so etwas wie einen geistlichen Pflock eingerammt. Er hat so ein geistliches Statement gegeben und hat gesagt, so ist es und nicht anders. Ich möchte dich heute Morgen ermutigen, dass du das in deinem Leben auch so tust. Wir haben das gerade getan, als wir dieses Lied gesungen haben, Lobe den Herrn. Wir haben angefangen, Gott über unsere Nöte, über unsere Krankheiten, über unsere Probleme und Sorgen zu stellen. Wir haben gesagt, Gott, und du bist immer noch größer als all das, was mich bewegt. Und das ist gut, das zu tun. David tat es auch und er hat handfeste Probleme gehabt. Ich möchte dich auch einladen, wenn du diesen Gott, diesen Herrn vielleicht noch gar nicht kennst, wenn du gar nicht sagen kannst, der Herr ist mein Licht und mein Heil, der Herr ist meines Lebens Zuflucht. Vielleicht bist du hier in diesen Gottesdienst gekommen, jemand hat dich eingeladen, jemand hat dich mitgebracht und du sagst, ich kenne diese Zuflucht gar nicht, ich weiß gar nicht, wer dieser Gott, wer dieser Jesus eigentlich ist. Dann möchte ich dich einladen, dass du heute vielleicht erstmalig diesen Schritt tust und erstmalig eine Entscheidung für diesen Gott triffst und sagst, ja, ich möchte ihn zur Zuflucht meines Lebens machen. Und ihr Lieben, das ist nicht kompliziert, das ist keine große Kunst, dazu musst du nicht Theologie studieren, das ist ein einfaches Bekenntnis, eine einfache Entscheidung zu sagen, ich brauche eine Zuflucht für mein Leben und die ist Jesus und niemand anders. Also wenn dich das betrifft, wir werden sicherlich im Anschluss noch Gelegenheit haben zu beten, dann komm einfach und lass für dich beten und triff diese Entscheidung, dass der Herr zu deiner Zuflucht wird. David fing damit an, er setzte den Rahmen und sagte, so ist Gott, so ist mein Gott und nicht anders. Und dann beschreibt er, was ihm so im Einzelnen entgegenstand und wo seine Probleme eigentlich lagen. Er sagte hier, wenn Übeltäter mir nahen, mein Fleisch zu fressen, meine Bedränger und meine Feinde. Er sprach hier von ganz konkreten Personen, die gegen ihn standen. Übeltäter, wenn Übeltäter mir nahen, mein Fleisch zu fressen. Und ich dachte, so als ich das gelesen habe, okay, jetzt geht's los. Ja. Jetzt kommen die handfesten Probleme bei David. Und wenn man das liest, ja, das ist nicht gerade so, dass Leute ihm irgendwie so entgegentraten, so, hey David, ich finde dich irgendwie jetzt nicht cool, mach dich mal vom Acker oder so, sondern da waren Leute, die ihn umbringen wollten. Da waren Leute, die gegen ihn standen, die gesagt haben, David, wir machen dich fertig. David, wir gehen hin, wir nagen dir das Fleisch von den Knochen. Nicht genug, dass wir dich umbringen, wir nagen dir das Fleisch von den Knochen. Oder wie der Berliner sagen würde, wir machen dich rund wie ein Buslenker, David. Und wenn wir mit dir fertig sind, dann wird dich deine eigene Mutter nicht mehr wiedererkennen. Das war die Herausforderung, vor der David stand. Das war nicht so irgendeine prosaische Erzählung oder sowas oder irgendein Bild, das waren handfeste Feinde, die David gegenüberstanden. Wir wissen das aus den Geschichten, die David erlebt hatte. Die wollten David Übles antun. Und wisst ihr, ich denke, dass es uns oftmals genauso geht. Vielleicht haben wir keine physischen Feinde, die gegen uns stehen, keine Menschen, die uns umbringen wollen, aber doch erleben wir Situationen, Probleme, Herausforderungen, die uns im wahrsten Sinne des Wortes das Fleisch von den Knochen nagen wollen, die uns fertig machen wollen, die uns berauben wollen, die uns unsere geistliche Substanz rauben sollen, die uns unsere Freude und unser Glück rauben wollen. Ihr wisst ja, dass wir nicht gegen Fleisch und Blut kämpfen, nicht gegen Menschen, sondern dass unser Feind der Teufel ist, der Feind Satan, der kein Interesse daran hat, dass es dir und mir in irgendeiner Form gut geht oder dass wir ein glückliches Leben führen, dass wir auf dem Weg mit unserem Gott weiterkommen. Trotzdem ist es so, das muss man auch leider sagen, dass sich manche Menschen vom Teufel bewusst oder unbewusst auch gebrauchen lassen, dass also auch Schwierigkeiten über Menschen entstehen können. Aber in letzter Konsequenz wissen wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die geistlichen Mächte in der Himmelswelt. Und wir müssen das wissen, wer unser Feind ist. Wir müssen wissen, dass der Teufel uns Übles antun will. Wir müssen wissen, dass er uns hasst und dass sein Ziel ist, uns das geistliche Fleisch von den Knochen zu fressen, damit wir hinterher wie die Skelette dastehen und keine Substanz mehr haben. Das ist sein Ziel und das, was er tun möchte. Und dazu benutzt er auch Probleme, Situationen, die sich uns in unserem Leben nahen. Und manchmal missbraucht er sogar andere Menschen dazu. Aber wir müssen wissen, wo diese Quelle ist und wo das im Einzelnen herkommt. Und David hatte auch solche Bedränger, solche Menschen, die kamen und ihn umbringen wollten. Und das Zweite, wovon er hier redet, Übeltäter, die sich nahen, sein Fleisch zu fressen, und Bedränger, die kommen, um ihn zu bedrängen, um ihn vom Weg abzudrängen. Das waren Menschen, die wollten David bedrücken. Die wollten ihn vielleicht nicht körperlich irgendwie umbringen, aber die wollten Druck auf David ausüben. Die wollten David vom Weg abbringen. Die wollten dafür sorgen, dass David das, wozu Gott ihn berufen hatte, nicht mehr tun konnte. Und ihr Lieben, auch das muss uns klar sein, der Teufel möchte dich bedrängen. Das ist sein Wesen. Und vielleicht kennst du solche Situationen auch. Ich bin vor ein paar Tagen morgens aufgewacht und hatte so einen Gedanken im Kopf. Da ging es um eine Sache, die ich noch zu erledigen hatte. Eigentlich gar keine große Sache. Aber ich bin mit diesem Gedanken aufgewacht und ich spürte, wie ein Druck, wie eine Bedrängnis auf mich gekommen ist. Und ich habe mich gefragt, hey, was ist das jetzt? Wo kommt das jetzt plötzlich her? Die Sache ist eigentlich gar nicht so gewaltig und gar nicht so groß und dramatisch. Und doch hat mich das bedrückt. Und ich merkte, wie mir das irgendwie so meinen Frieden geraubt hat und wo die Gefahr da war, dass das meinen ganzen Tag überschatten könnte. Und ich habe dann noch während ich im Bett lag gebetet und habe diesen Gedanken zurückgewiesen, habe gesagt, nein, ich lasse mich heute Morgen nicht bedrücken, ich lasse mich nicht bedrängen, ich lasse mich nicht von meinen Feinden irgendwie vom Weg heute abbringen, mir den Frieden und die Freude Gottes rauben. Ich weise das zurück, ich weise das von mir, damit habe ich nichts zu tun. Und dann, preis dem Herrn, ging es mir besser und bin aufgestanden, habe gebetet und spürte, wie dieser Gedanke plötzlich irgendwie auf das normale Maß, auf das normale Niveau zurückgekommen ist, wie das Ganze so wieder die richtige Relation eingenommen hat und nicht mehr so riesengroß war, wie es mir in diesem Augenblick vorgekommen ist. Aber das ist die Art und Weise, wie der Feind dich und mich berauben und bedrängen möchte, wie er uns dazu regelrecht verführen möchte, dass unser Tag von solchen Dingen bestimmt wird und unser Tag von solchen Dingen auch beeinträchtigt wird. Und David kannte das auch. Es waren Leute, die gegen ihn waren, die ihn entmutigen wollten. Entmutigung ist eine ganz schwerwiegende Sache, auch in unserer heutigen Zeit. Leute, die gegen David standen und die ihn wegziehen wollten von den Wegen Gottes. Und du kennst es sicherlich auch. Wir haben vorhin dafür gebetet, Situationen, Probleme, ungelöste Fragen, die dich bedrängen und bedrücken, wo du keine Lösung hast und wo du merkst, ach, irgendwie sind das so Sachen, die haben so die Tendenz oder die Kraft, mich von meinem Weg irgendwo so ein bisschen abzudrängen. Und das möchte Gott nicht. Vielleicht kennst du das auch so, mir ist das kürzlich auch mal so ergangen in einem Laden, da war jemand, der wollte mir etwas verkaufen und der hat eine ganz sonderbare Art und Weise gehabt, ist auf mich zugegangen und so weiter und kennst auch so, du musst jetzt hier sofort unterschreiben und ansonsten, wenn du jetzt nicht unterschreibst, dann ist dieses Angebot hinfällig und das ist eine super Gelegenheit, diese Gelegenheit kommt nie wieder und irgendwo merkst du, oh, das ist etwas, was mich bedrückt, was mich bedrängt, manipuliert, was mich in eine bestimmte Richtung hinschieben will, das ist nicht die Art Gottes. Also wenn hier jemand sitzt, der im Verkauf tätig ist, der Herr segne dich reichlich und gebe dir reichlich Umsätze. Aber von der Sache her, verstehst du, was ich meine? Dass Dinge dich in deinem Leben bedrücken, manipulieren und bedrängen wollen und von dem wegbringen wollen, was Gott für dein Leben hat. Es findet auch eine Art Einschüchterung statt. Es gibt auch ein positives Bedrängtsein. Im 2. Korintherbrief lesen wir davon, dass die Liebe Christi uns drängt. Und das ist etwas Schönes, ja, wenn wir gedrängt werden von der Liebe Gottes, bestimmte Dinge zu tun, wenn wir gedrängt werden, Menschen Gutes zu tun, wenn wir gedrängt werden, Gott zu dienen mit den Gaben, die Gott uns gegeben hat, das ist etwas Positives, etwas Schönes. Ich musste einmal so denken an die Zeit, wo ich meine Frau kennengelernt habe, da hat mich die Liebe zu meiner Frau gedrängt, Dinge zu tun. Und das war nicht irgendwie unangenehm, das war nicht so, dass ich denn irgendwie dann hingegangen bin und so, ach nein, jetzt muss ich mich schon wieder mit der treffen und oh, jetzt muss ich schon wieder Kaffee trinken gehen mit der und ach nee, eigentlich will ich das gar nicht. Nee, das war ein positives Bedrängtsein von der Liebe und das ist etwas Schönes. Und das ist eine Art von Bedrängnis oder Bedrängung, die Gott, die Jesus dir und mir geben möchte, dass er uns hilft mit seinem Geist, dass wir nach vorne gedrückt werden, dass er sagt, komm, geh noch einen Schritt weiter, komm, pack's an, ich bin mit dir, komm, meine Liebe begleitet dich und hilft dir durch diese Situationen hindurch. Das ist etwas Positives. Aber diese andere Art von Bedrängung, die der Teufel auf dich legen will, die müssen wir nicht tragen und die ist auf keinen Fall von Gott. Davon können wir uns entfernen. Dann spricht David weiter hier von denen, die gegen ihn stehen, Übeltäter, die sich ihm nahen, sein Fleisch zu fressen, die Bedränger und seine Feinde. Also das sind offensichtlich Menschen, die sich dann einfach offen gegen David gestellt haben, die gesagt haben, David, wir sind nicht für dich, sondern gegen dich, die in bestimmten Situationen sicherlich Intrigen gesponnen haben und so weiter, die aber schon als Feinde ganz offensichtlich erkennbar waren. Und auch in unserem Leben gibt es Dinge, die sich offen gegen uns stellen, Feinde, die sich in unserem Leben manifestieren, seien es Krankheiten oder Misserfolge, Dinge, die dich hemmen und aufhalten wollen und wo du ganz klar sagen kannst, das ist eine Sache, die mich in meinem Weg mit Gott aufhält, das ist eine Sache, die mich in meinem Leben zurückhält, das ist ein Feind, der mir in meinem Leben begegnet und der mich einfach hindert und aufhält. Und das Schöne, ihr Lieben, das lesen wir auch in diesem Vers, ist, wie David darauf reagierte. Wenn Übeltäter mir nahen, mein Fleisch zu fressen, meine Bedränger und meine Feinde, so sind sie es, die straucheln und fallen. Und die Reaktion von David war, der sagte, nö. Da sind Übeltäter, aber ich lasse mir nichts Übles tun. Ich lasse mich nicht bedrängen, ich lasse mich nicht anfeinden oder einschüchtern, sondern diese Dinge, diese Probleme, die vor mir stehen, die werden straucheln und fallen. Nicht ich werde straucheln und fallen, sondern diese Dinge, die mich versuchen in meinem Leben aufzuhalten, die werden hinfallen, die werden unter meine Füße fallen, die werden nicht erfolgreich sein und ich werde da durchkommen. Meine Feinde, meine Bedränger, die Übeltäter, sie sind es, die straucheln und fallen werden, nicht ich. Und ihr Lieben, das ist auch etwas, was wir so in unserem alltäglichen Leben immer wieder praktizieren müssen. Dass wenn wir solchen Situationen entgegenstehen, dass wir uns entscheiden, Gott zu loben, Gott anzubeten, zu sagen, Gott ist größer und dass wir sagen, und ich lasse mich nicht von diesen Problemen bedrängen und ich werde nicht durch diese Probleme zu Fall kommen. Warum? Weil Gott mit mir ist, weil Gott meines Lebens Zuflucht ist, weil er mein Licht und mein Heil ist, weil Gott an meiner Seite steht. Deswegen werde ich da durchkommen und nicht ich werde straucheln und fallen, sondern das, was mir in meinem Leben entgegensteht. Und ich glaube, dass wir das viele Male tun müssen, so in unserem alltäglichen Leben, dass es größere und kleinere Dinge gibt, aber dass es wichtig ist, auf eine bestimmte Art und Weise darauf zu reagieren und zu sagen, mein Gott ist größer und mein Gott ist mit mir. David hat das so getan. Dann im nächsten Vers kommt sozusagen die nächste Eskalationsstufe. Ja? Da sagt er, wenn sich auch ein Heer gegen mich lagert. Also jetzt waren es erstmal nur die Übeltäter, Bedränger, Feinde, das waren einzelne Menschen oder kleine Gruppen von Menschen. Und jetzt kommt die nächste Eskalationsstufe, jetzt ist es schon ein ganzes Heer. Jetzt ist es schon eine ganze Armee, die sich gegen ihn lagert. Und David kannte das ja. Als er von Saul verfolgt worden ist, da waren die Männer von Saul dabei, das war eine bestimmte Gruppe von Menschen, von Männern. Er wusste, wie es sich anfühlt, einem Heer gegenüber zu stehen. In ganz jungen Jahren, als er gegen Goliath, den Philister, gekämpft hatte, da stand Goliath vorne, aber hinter Goliath stand das Heer der Philister. Der wusste also, was es heißt, einem Heer gegenüberzutreten und wie sich das anfühlt und wie das aussieht und wie bedrängend und einschüchternd das sein kann. Und auch in anderen Zeiten seines Lebens hat er das erlebt, wie es ist, wenn sich ein Heer gegen ihn lagert. Und vielleicht kennst du das auch, dass sich so etwas wie ein Heer gegen dich lagert. Das sind ja oftmals so die vielen kleinen Dinge des Lebens. Gar nicht mal die riesengroßen Probleme, sondern oftmals die Summe der vielen kleinen Dinge, die so am Tag passieren. Ja, du hast dich mit deinem Ehepartner gestritten, jemand hat dir eine Beule ins Auto gefahren, der Chef nervt und nörgelt, du sollst Überstunden machen, dein Kind hat eine 5 in der Klassenarbeit geschrieben, du fühlst dich körperlich nicht gut und all diese kleinen Dinge summieren sich zu einer großen Welle, so etwas wie einem Heer, was plötzlich gegen dich steht und wo du sagst, oh Mann, wie soll ich das nur überwinden? Wie soll ich da eigentlich durchkommen? Wie soll ich denn da feststehen? Mir ist das neulich so ergangen. Da habe ich so verschiedene Probleme gewälzt, Gedanken, Aufgaben, die ich noch zu tun hatte. Das waren so viele kleine Dinge. Und dann passierte etwas, womit ich so nicht gerechnet hatte. Also wir haben in unserem Haus eine Heizung, die regelmäßig gewartet werden muss. Und da kommt immer eine bestimmte Firma und die machen das für mich. Und die kommen dann und reinigen das und kümmern sich da um alles, dass das gut funktioniert. Und dieser Mensch, der da kommt, ist jemand, der ist nicht allzu positiv. Das ist jemand, das kennen wir schon, der immer mal mit irgendwelchen Dingen da kommt und was man noch alles machen müsste und was demnächst kaputt gehen könnte. Und es ist nicht immer so ganz angenehm. Und er kam und reinigte die Heizung und machte das alles und dann sagte, ach übrigens, Herr Münzing, ich muss noch mal mit Ihnen reden. Und ich dachte so, oh, jetzt kommt's. So. Und er sagte, ja, Sie wissen ja, es gibt ja diese neue Energieeinsparungsverordnung und Ihre Heizungsanlage hat ja auch schon ein gewisses Alter. Und wenn die jetzt kaputt geht, dann, also wenn die noch sozusagen jetzt ab Oktober kaputt geht, dann dürfen Sie nur noch eine bestimmte Anlage dort einbauen, die dieser Energieeinsparungsverordnung entspricht. Die hat einen bestimmten Standard und so weiter und Sie dürfen nichts anderes mehr einbauen. Und diese Anlagen, ja, die sind nicht ganz billig und das ist ein bisschen kompliziert und da muss man noch so einen zusätzlichen Pumpensumpf einbauen und den Schornstein verkleiden und dann ist auch die Wartung ziemlich teuer und ich habe auch Kunden, die haben schon sowas schon und das ist ganz schwierig und das fällt öfter aus und so weiter. Aber wenn Sie wollen, kann ich Ihnen jetzt noch eine neue Heizungsanlage einbauen, noch vor Oktober, dann haben Sie noch mal 20 Jahre Bestandsschutz und das Ganze kostet so, ah ja, so zwischen 8.000 und 10.000 Euro. Und mir rutschte das Herz in die Hose, wirklich. Ich habe mich gefürchtet, so wie das hier steht. Ja. Mein Herz hat sich gefürchtet und ich dachte, oh, wo um alles in der Welt soll ich 10.000 Euro oder wie viel das waren, wo soll ich das Geld hernehmen? Und ich war echt frustriert. Und in der Summe all dieser anderen Dinge, die so an dem Tag über waren, war ich richtig schlecht drauf. Und dachte, ja, was soll ich noch alles machen? Wie soll ich jetzt da durchkommen? Meine Frau, die war etwas cleverer, die kennt den Mann auch und die hat im Vorfeld gebetet und hat schon gesagt, okay Herr, und ich lasse mich von den Aussagen, die da kommen, nicht beeinflussen. Also meine Frau war da, wie gesagt, etwas cleverer. Und ich war bedrückt. Mein Herz hat sich gefürchtet, muss ich ehrlich zugeben. Und das habe ich auch nicht gleich unter meine Füße gekriegt. Aber preis dem Herrn, der Herr ist so gut. Ein paar Tage später kam der Schornsteinfeger. Ja? Also die Wartung findet vorher statt. Und dann kommt der Schornsteinfeger und macht das Ganze nochmal. Oder zumindest die Messung. Und sagt, okay, alles prima. Und dann habe ich ihn gefragt, sagen Sie mal, wie ist denn das mit dieser Heizungsgeschichte und so? Und sagt er, ja, das stimmt. Also wenn die Anlage jetzt nach Oktober kaputt geht, dann müssen Sie eine neue Anlage einbauen und die hat einen bestimmten Standard und so weiter. Und dann sage ich, ja, und was sagen Sie denn dazu, was denken Sie denn darüber, was würde sowas kosten? Und er war schon dabei und ging gerade aus dem Keller hoch und raus und drehte sich oben auf dem Kellerabsatz um und sagte zu mir, denken Sie gar nicht drüber nach. Denken Sie einfach nicht drüber nach und ging seines Weges. Und ich dachte, wie jetzt? Ich hätte jetzt eigentlich irgendeinen Vortrag erwartet oder so oder noch eine Broschüre. Und er sagte zu mir, denken Sie einfach gar nicht drüber nach. Und ihr Lieben, da wurde mir bewusst, der Herr, Gott, hat durch den Schornsteinfeger zu mir gesprochen. Und hat gesagt, Kai, mach dir doch nicht immer solche Sorgen. Lass das doch einfach bei mir. Gib mir doch diese Dinge. Bin ich nicht dein Licht und dein Heil? Bin ich nicht die Zuflucht deines Lebens? Und was ist dann so eine Heizungsanlage? Und ich habe das Reden Gottes durch den Schornsteinfeger gehört und angenommen. Und das hat mir so gut getan. Und ich war so froh, dass der Herr sich um diese Dinge kümmert. Und das bin ich auch immer noch. Aber es gibt solche Situationen, wo sich kleine Probleme zu einem großen Problem zusammenballen und kumulieren und wo uns manchmal die Puste ausgeht. Kennst du bestimmt auch. Und dann kommt das Nächste, wovon David hier redet. Wenn sich auch Krieg gegen mich erhebt, trotzdem bin ich vertrauensvoll. Jetzt sind es nicht mehr nur einzelne Menschen, einzelne Feinde, Bedränger, Bedrücker. Jetzt ist es nicht mehr nur eine Armee, die man vielleicht auch noch irgendwo beziffern kann und zählen kann. Jetzt ist es plötzlich Krieg. Jetzt ist es plötzlich etwas, was irgendwie diffus ist, was ein bisschen nebulös ist, wo etwas da ist, was nicht richtig greifbar ist, was aber letztendlich ein ganzes Land in Mitleidenschaft zieht und was extrem bedrohlich und extrem herausfordernd ist. Und David sagt auch in dieser Situation, selbst wenn sich ein Krieg gegen mich erhebt, trotzdem bin ich vertrauensvoll. Und als ich das gelesen habe, ihr Lieben, da habe ich mich gefragt, wie konnte David so etwas sagen? Das waren handfeste Herausforderungen. Das waren eben nicht nur irgendwelche kleinen Probleme mit irgendeiner doofen Heizungsanlage oder so, die ich hatte, sondern das waren echte Probleme, das waren echte Menschen, die gegen ihn standen, ein echtes Heer, ein echter Krieg, der sich da austobte. Und wie konnte er so etwas sagen? Wie konnte er sagen, ich bin trotzdem vertrauensvoll, angesichts von Situationen zum Fürchten, angesichts von Situationen zum Erschrecken, angesichts von Übeltätern, Bedrängern, Feinden, einem Heer und einem Krieg? Woher hatte David diese Zuversicht? Und das habe ich mich gefragt und das frage ich euch heute auch, woher nehmt ihr die Zuversicht in solchen Lebensumständen zu sagen, trotzdem bin ich vertrauensvoll? Auch wenn sich diese Probleme auftürmen, vertraue ich trotzdem auf meinen Gott. Woher nahm David diese Zuversicht? Woher kannst du sie nehmen? Und das, die Antwort finden wir im nächsten Vers. Und das hat mich wieder so froh gemacht und zeigt so die Güte Gottes. Er sagt hier: Eines habe ich vom Herrn erbeten, danach trachte ich. Also David sagt hier, es gibt eine einzige Sache, die erbitte ich vom Herrn. Eine einzige Sache, danach trachte ich. Das ist mir wichtiger als alles andere. Er hat nicht gleich angefangen, hat irgendwie Fürbitte getan, er hat nicht gleich angefangen, für oder gegen die Situation zu beten oder um Frieden zu beten, sondern er sagt, eine einzige Sache habe ich vom Herrn erbeten, danach trachte ich. Es war David also offensichtlich ganz wichtig und etwas, was er vor alles andere gestellt hat. Eine Sache ist mir wichtiger als alles andere. Auch im Angesicht meiner Feinde ist mir eine Sache noch viel wichtiger. Diese eine Sache will ich verfolgen, dieser einen Sache will ich mich hingeben. Ausrufezeichen. Und dann kommt's. Zu wohnen im Haus des Herrn alle Tage meines Lebens, um anzuschauen die Freundlichkeit des Herrn und nachzudenken in seinem Tempel. Ich sag's noch einmal, er hat nicht in erster Linie von Gott erbeten, dass er über seine Feinde triumphieren kann. Er hat nicht in erster Linie von Gott erbeten, aus der Gefahr herausgenommen zu werden, sondern er hat gesagt, das, was mir wirklich wichtig ist, das, was ich in erster Linie für mein Leben möchte, ist zu wohnen im Haus des Herrn alle Tage meines Lebens. Und das finde ich erstaunlich, dass David nicht um andere Dinge betet, sondern darum, beim Herrn zu Hause zu sein, beim Herrn wohnen zu können, beim Herrn Zuflucht zu finden, um anzuschauen die Freundlichkeit des Herrn und nachzudenken in seinem Tempel. Und was bedeutet es, im Hause des Herrn zu wohnen? Das ist ja ein bisschen abstrakter Begriff. David hatte wie kaum ein anderer ein Verständnis von der Beziehung zu Gott, von der Gegenwart Gottes. Er hatte ein Verständnis von Lobpreis, von Anbetung. Er wusste, wie es ist, bei Gott zu sein. Und ich glaube, er hat hier nicht in erster Linie von einem Tempel aus Steinen geredet, auch nicht von dem Zelt der Begegnung oder so, sicherlich auch, aber ich denke, er hat in erster Linie von der Beziehung zu Gott gesprochen, wenn er gesagt hat, zu wohnen im Hause des Herrn. David sprach davon, bei Gott zu Hause zu sein, bei Gott Zuflucht zu finden, dort unterzuschlüpfen. Und schau dir doch dieses Bild der Wohnung an. Das ist ein Ort, wo du sicher bist. My home is my castle, ne? Kennt ihr auch diesen Ausspruch? Mein Zuhause, mein Haus, meine Wohnung, das ist meine Burg. Da kann ich sein, wie ich bin. Da guckt mir keiner rein. Da kann ich auch mal unrasiert und mit bekleckertem Hemd mal durch die Gegend laufen oder auch mal ohne Hemd. Das spielt keine Rolle. Neulich morgens bin ich zum Gottesdienst losgefahren. Da kam unser Nachbar auf die Straße mit Schlafanzug, so einen Mantel übergeworfen, verwuschelte Haare, unrasiert und zog sich die Zeitung aus dem Kasten und guckte uns etwas erschrocken an. Und ich dachte, ja, so ist das, so kann man zu Hause sein. Der würde sicherlich so nicht zur Arbeit gehen. Er hat auch nicht damit gerechnet, uns auf der Straße zu treffen, sonst hätte er sich vielleicht noch gekämmt oder so. Das ist ein Ort, wo du sein kannst, wie du bist. Unrasiert und ungeschminkt. Zu Hause zu sein. Das ist ein Ort, wo Stress und Leistungsanforderung nicht vorhanden ist, nicht da ist. Ein Ort, wo du sicher bist, wo du auch einfach mal rumsitzen kannst und nichts tun kannst. Du kannst bei Gott zu Hause sein. Du kannst dich hinsetzen bei Gott und seine Gegenwart genießen. Und du und ich, wir sollen im Hause Gottes wohnen. Wir sollen bei Gott zu Hause sein. Er ist unsere Wohnung. Er selber ist unsere Wohnung. Nicht in erster Linie ein Kirchengebäude, das ist ein Ort, wo wir Gott begegnen können, aber diese Beziehung, die du zu deinem Gott hast, das ist der Ort, wo dein Zuhause ist. Das ist der Ort, wo du sein kannst, wie du bist und wo Gott dich auch empfängt, wie du bist. Und die Frage, ja, wie macht man das? Wie sieht das praktisch aus? Ich kann dir sagen, wie ich das mache und was ich aus dem Wort Gottes so erkannt habe. Ich glaube, dass das Erste ist, zu beten. Einfach zu beten. Und damit meine ich nicht in erster Linie Fürbitte zu tun und geistlichen Kampf zu tun und nochmal reinzugehen und Gott zu bestürmen, sondern ich glaube, dass es darum geht, sich eine Zeit mit Gott zu nehmen, wo du einfach vor Gott bist. Johannes Hartl, das ist der Leiter vom Gebetshaus in Augsburg, der sagt das immer so schön, der redet immer von einer zweckfreien Zeit mit Gott, wo du ganz persönlich, so wie du das kannst, so wie es dir leicht fällt, mit Gott zusammen bist. Manchen gefällt es, zu Hause auf dem Sofa zu sitzen und eine Tasse Kaffee zu trinken. Andere gehen in den Wald zum Beten. Manche können besonders gut im Auto beten, aber nur bis zu einer bestimmten Geschwindigkeit. Ihr wisst ja, dann steigen die Schutzengel aus. Ja. Es geht hier um eine Zeit, wo du vor Gott sein kannst, so wie du bist und wo du mit ihm kommunizieren kannst, wo du auch nicht Dinge bewegen und wälzen musst, sondern wo du einfach hingehen kannst und sagen kannst, Gott, hier bin ich, meine Ohren sind offen, bitte rede zu mir und ich möchte mit dir reden. Und das ist eine sehr entspannte, sehr schöne Zeit. Johannes redet auch so davon, dass diese Beziehung, die wir zu Gott haben, unser Garten ist. Das finde ich so ein tolles Bild, ja. Das ist unser Garten und ich stelle mir das so vor, dass das ein schöner Blütengarten ist. Ein Garten, wo Blumen blühen, wo vielleicht Früchte an den Bäumen sind. Ein Garten, wo es gut riecht und wo es einfach schön ist, drin zu sein. Wir Deutschen sind ja manchmal so, dass wir dann denken, ja, das ist der Nutzgarten, ja, der Schrebergarten. Da musst du dann wieder da ackern und furchen und die Kartoffeln einsetzen und so weiter und irgendwie dafür sorgen, dass da auch eine Frucht bei herauskommt. Ich denke, es geht um diese zweckfreie Zeit mit Gott, wo du diese Zeit, wo du diesen Garten, diese Beziehung zu ihm einfach genießen kannst. Und das ist nicht kompliziert. Das ist sehr einfach, weil Gott dich kennt und er weiß, wie du funktionierst und er weiß, was dir gut tut und wie du diese Dinge tun kannst und er geht darauf ein. Ich mache das oft so, dass ich mich hinsetze, einfach auf mein Sofa oder auf einen schönen Sessel. Ich habe so einen Sessel, da kann man so schön wippen drauf und dann sitze ich da und trinke einen Kaffee und sage, Gott, hier bin ich, du kannst zu mir reden, einfach so. Und das ist schön und befreiend und ich merke, wie in diesen Zeiten der Herr Lasten und Belastungen wegnimmt und wie die Probleme so auf die richtige Dimension schrumpfen, wenn ich meinen Gott anschaue. Ich bete viel in Sprachen in diesen Zeiten. Das ist eine wunderbare Gabe, die du unbedingt praktizieren solltest, die für jeden Gläubigen da ist. Ich nutze diese Zeit, um seine Freundlichkeit anzuschauen, um ihm zu danken, zu sagen, danke Gott für all das Gute, das du mir in meinem Leben gegeben hast. Und denk mal drüber nach, ich mache manchmal so eine Art Therapie, wenn die Probleme überhand nehmen, dann nehme ich mir eine Zeit, wo ich Gott nur danke für all das Gute, was er mir in meinem Leben getan hat. Und dann danke ich ihm für alles, was mir einfällt. Und da fällt mir immer eine ganze Menge ein. Und auch du kannst drüber nachdenken, was Gott in deinem Leben Gutes getan hat, welche Freundlichkeiten er dir erwiesen hat. Allein die Freundlichkeit, dass du ihn gefunden hast, dass du Jesus kennengelernt hast, dass du ein neues Leben empfangen hast, das ist überwältigend. Und kannst ihm danken für all die schönen Dinge, die du schon erlebt hast und wo Gott mit dir ist und wo er dir gute Zeiten schenkt und wo er dir Menschen schenkt, Beziehungen schenkt, materielle Dinge auch schenkt, all das, wo wir dankbar sein können. Und das erhebt unsere Seele und das mache ich auch oft. Und ein weiterer Punkt, David schreibt darüber, nachzudenken in seinem Zelt, nachzudenken in seinem Tempel. Nimm dir auch ermutigende Bibelstellen und denke vor Gott darüber nach, bis sie ein Teil von dir geworden sind. Auch das ist eine wunderbare Gelegenheit, die positiven, kraftvollen Aussagen aus dem Wort Gottes zu nehmen und zu sagen, Gott, danke, das ist das, was du mir verheißen hast und das glaube ich und das nehme ich und das bekenne ich über meinem eigenen Leben. Und auch das sorgt dafür, dass Probleme in die richtige Dimension, in die richtige Relation kommen. So wie David es auch getan hat. Und dann, und damit will ich schließen, sagt David als eine Art Verheißung, denn er wird mich bergen in seiner Hütte am Tag des Unheils. Er wird mich verbergen im Versteck seines Zeltes. Auf einen Felsen wird er mich heben. Wenn du bei Gott wohnst, wenn du bei Gott zu Hause bist, wenn du in diesem Garten bei Gott bist, dann wird Gott dich bergen in seiner Hütte am Tag des Unheils. Und das ist auch so ein schönes Bild, was ich mir oft so vorstelle, wo ich sehe, ja, da kann ich bei Gott unterschlüpfen. Da kann ich zu Gott laufen und sagen, Gott, da hinten, da brennt die Hütte, aber bei dir kann ich unterschlüpfen, bei dir bin ich sicher und ich stelle mich bei dir unter. Oder wo ich mich verstecken kann, in seinem Zelt, verbergen kann im Versteck seines Zeltes. Was für eine schöne Verheißung Gottes, wo wir sagen können, Gott, egal was um mich herum tobt und passiert, ich schlüpfe unter deine Zeltdecke und dort bin ich sicher. So wie Kinder manchmal Verstecken spielen und irgendwo sich verkriechen, so können wir das auch tun bei unserem Gott und er sorgt dafür, dass wir unter seinem Schutz, unter seinem Schirm sind. Und gleichzeitig, während wir bei ihm unterschlüpfen, während wir bei ihm sicher sind, bei ihm wohnen, steht hier auch, dass er uns auf einen Felsen heben wird. Gleichzeitig wird er uns erheben und er wird uns auf unsere Feinde herabschauen lassen, auf die Probleme und Situationen, die uns vorher noch so groß vorkamen. Wir werden sagen können, sie sind es, die vor mir fallen und nicht ich werde straucheln. Und du wirst von oben, von der Position Gottes herabschauen können und sagen können, mein Gott ist mit mir, er ist meine Zuflucht, deswegen sind die Dinge da unten klein und beeinflussen mich nicht mehr und können mich nicht von meinem Weg abbringen. Amen. Amen.